SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. Verhandlungen Schweiz-EU. Jetzt ergreifen die europäischen Gewerkschaften Partei für die Schweiz. Zum Entsetzen der EU. Die ABB wartet nicht auf US-Stahlzölle wie das Kaninchen vor der Schlange. Das Unternehmen wird politisch aktiv. Wenn es nur Fischers Fritz wäre. Die Fischereiarmaden fischen unsere Ozeane leer. Aber nicht nur, weil unser Appetit auf Flossentiere steigt, sondern auch wegen der Fangarts. Und um 13 Uhr Rendezvous mit der Welt, diese Woche aus Nairobi, heute aus dem größten Elendsviertel ganz Afrikas. Und Armut heisst dort in Kibera nicht nur Elend.
Wir haben jetzt einen getroffen, der tut Schuhe machen, maßgeschneiderte Schuhe aus recyceltem Leder. Diese Sachen sind sehr beeindruckend. Da ist sehr viel Energie und sehr viel Kreativität drin.
Rendezvous im Slum Kibera in Nairobi um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Wie Streithähne stehen sich seit Wochen Bundesrat und Gewerkschafter gegenüber. Sie picken auf den flankierenden Massnahmen herum. Wie fix sollen sie sein, die Massnahmen, die beispielsweise die Schweiz vor europäischen Dumpinglöhnen schützen sollen? Jetzt hat die Diskussion die Ebene gewechselt, denn nun schalten sich die europäischen Gewerkschaften ein. Sie nehmen für die Schweizer Gewerkschaften Partei und stellen sich gegen die EU. Zur neuen internationalen Solidarität, Oliver Washington.
Gleicher Lohn für die gleiche Arbeit am gleichen Ort. Dieser Grundsatz gilt innerhalb der EU. Er sollte auch für EU-Bürger gelten, die in der Schweiz arbeiten, sagt der Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsdachverbandes Luca Visentini.
The concept of equal treatment, particularly in terms of wages.
Für Visentini ist es deshalb richtig, mit Kontrollmaßnahmen gegen Lohndumping vorzugehen. Und weil die Schweiz aufgrund der geografischen Lage für Unternehmen so gut erreichbar sei und das höchste Lohnniveau Europas habe, seien auch spezielle Schutzmaßnahmen gerechtfertigt, argumentiert der Generalsekretär des Gewerkschaftsdachverbandes. Er hat das in einem offiziellen Brief auch der EU-Kommission mitgeteilt. Natürlich geht es Visentini nicht nur um die Schweiz. Für ihn hat der Schweizer Fall eine europäische Bedeutung.
There are some services in the European Commission that consider this as a of infringement to the competition law.
Es gäbe in der EU-Kommission und in verschiedenen Mitgliedstaaten Kräfte, die Maßnahmen zum Schutz von Löhnen als Einschränkung des Wettbewerbs sehen und deshalb weghaben wollten. Diesen Abwehrkampf führen die Gewerkschaften an verschiedenen Fronten und da kommen nun die Verhandlungen zwischen der EU und der Schweiz ins Spiel.
So in this respect, winning this battle will constitute a fundamental benchmark and element of reference, I mean also for other battles of this kind.
Ein Sieg hier wäre ein Signal auch für andere ähnliche Konflikte, sagt der Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsdachverbandes. Er hofft, dass ihre Intervention das Powerplay der EU-Kommission gegenüber der Schweiz stoppen werde. Ein ehrgeiziges Ziel für eine Organisation, die sich nur ganz selten zur Schweiz äußert und die bei den Verhandlungen nicht mit dabei ist. Das weiß auch Visentini, aber gibt er zu bedenken, sie seien der offizielle Gesprächspartner der EU-Kommission, wenn es um Sozial- und Arbeitsrechte gehe. Deshalb könne die Kommission einen solchen Brief nicht einfach ignorieren. Die EU-Kommission ihrerseits verteidigt in einer schriftlichen Stellungnahme ihre Kritik an den flankierenden Massnahmen. Diese seien unverhältnismäßig. Zudem seien die europäischen Lohnschutzmaßnahmen ausreichend, auch für die Schweiz. Und sie schreibt weiter, sie arbeite im Interesse der EU-Bürger, die in der Schweiz lebten und arbeiteten. Und sie hoffe, dass sie dabei auch auf den Gewerkschaftsdachverband zählen könne, der das gleiche Ziel verfolgen sollte. Eine Spitzereaktion an der gewerkschaftlichen Intervention hat die EU-Kommission offensichtlich wenig Freude. Sie weiß natürlich, dass dadurch ihre Position geschwächt wird.
Oliver Washington. Nun Nachrichten mit Rebecca Villiger. Achtung beim Feuermachen.
Immer mehr Kantone ermahnen die Bevölkerung zu vorsichtigem Umgang mit Feuer im Freien. Ein absolutes Feuerverbot im Freien gibt es in den Kantonen Tessin, Wallis sowie in Teilen des Kantons Graubünden. 19 weitere Kantonsbehörden haben die Bevölkerung zu Vorsicht beim Feuern im Freien aufgerufen. Konkret sollen keine brennenden Raucherwaren und Zündhölzer weggeworfen werden. Bei starkem Wind soll im Freien auf Feuer verzichtet werden und im Wald soll nur in festen Feuerstellen gefeuert werden. Detaillierte Angaben über die Vorschriften der Kantone sind online auf der Waldbrandgefahrenseite des Bundes abrufbar. Ein Milchverarbeitungsunternehmen aus dem Kanton Freiburg muss rund 3 Millionen Franken Milchzulagen an den Bund zurückzahlen. Das Bundesverwaltungsgericht hat einen entsprechenden Entscheid des Bundesamts für Landwirtschaft bestätigt. Konkret geht es um die Milchverarbeitung im Rahmen der Vacherin-Produktion. Das Unternehmen hatte die zuständige Stelle während 9 Jahren nicht korrekt über die Einzelheiten informiert und deshalb laut Gericht die Milchzulagen zu Unrecht erhalten. Die Europäische Union bereitet Maßnahmen vor für den Fall, dass die USA höhere Zölle auf den Import von Autos aus der EU verhängen. Man habe den USA klargemacht, dass neue Zölle nicht ohne Gegenmaßnahmen blieben, sagte EU-Handelsbeauftragte Cecilia Malmström in Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reise nächste Woche nach Washington. Er solle prüfen, ob es eine Möglichkeit für Handelsgespräche zwischen den USA und der EU gebe, sagte Malmström weiter. 4 Jahre nachdem die Fähre Sewol in Südkorea gesunken ist, erhalten die Angehörigen von einem Gericht eine Entschädigung zugesprochen. Damals starben über 300 Menschen, die meisten von ihnen Schulkinder. Ein südkoreanisches Gericht hat jeder Familie nun umgerechnet rund 180.000 Franken zugesprochen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap meldet. Das Gericht räumte der südkoreanischen Regierung zudem erstmals eine Mitschuld ein. Nach dem Untergang der Fähre im April 2014 trat der südkoreanische Ministerpräsident zurück. 7 Minister der Regierung wurden ersetzt. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán hat bei einem Besuch in Israel versichert, Juden in Ungarn könnten sich sicher fühlen. Sie stünden unter dem Schutz der Regierung und darauf sei Ungarn stolz, sagte Orbán laut Medienberichten. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu nannte Orbán einen wahren Freund Israels und dankte ihm für seine pro-israelische Haltung. Orbán sorgte im vergangenen Jahr für Irritationen, als er den ehemaligen ungarischen Machthaber und Hitler-Verbündeten Miklós Horthy als außergewöhnlichen Staatsmann bezeichnete. Menschenrechtsorganisationen und die israelische Opposition werfen Orbán deswegen Antisemitismus vor. Australiens Regierungschef Malcolm Turnbull hat Papst Franziskus aufgefordert, den australischen Erzbischof von Adelaide aus seinem Amt zu entheben. Erzbischof Philip Wilson war Anfang Juli wegen der Vertuschung sexuellen Missbrauchs von Kindern zu 12 Monaten Haft verurteilt worden. Trotzdem lehnt der 67-Jährige einen Rücktritt ab und übt sein Amt bisher weiter aus. Nun sei es an der Zeit, dass der Papst ihn entlasse, sagte Turnbull vor den Medien. Wilson ist auf freiem Fuß. Er leidet nach eigenen Angaben an Alzheimer. Das Wetter. Heute ist es meist sonnig. In den Bergen bilden sich einzelne Gewitter. Morgen dominiert zunächst wieder die Sonne und es wird um 30 Grad heiß. Am Nachmittag und Abend gibt es teils heftige Gewitter.
Die ABB hat in den USA massiv ausgebaut, mit Erfolg. Doch die neuen Handelsschranken und Zölle bedrohen jetzt diese Arbeitsplätze. ABB versucht nun mit politischem Einfluss das Terrain zu behalten. Wirtschaftsredaktor Samuel Emch.
Die USA ist der größte Markt für die ABB. Der Schweizer Industriekonzern hat dort auch groß investiert, sagt Chef Ulrich Spieshofer.
Wir haben in den letzten Jahren ungefähr 14 Milliarden Dollar investiert und haben die Belegschaft von knapp 5'000 Mitarbeitern auf heute 24'000 Mitarbeiter ausgebaut.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Produkte für Stromnetze, Transformatoren und Produktionsanlagen vermarkten und produzieren. Dafür braucht ABB tonnenweise Stahl und Aluminium, Rohstoffe, die die USA mit Zöllen belegt haben. Zölle können durchaus berechtigt sein, sagt der ABB-Chef. Aber
wenn das so wäre, müsste es dann aber so sein, dass es sowohl für Rohstoffe als auch für Fertigprodukte eingeführt würde, damit die lokale Wertschöpfung in den USA, in die wir sehr viel investiert haben, nicht benachteiligt wird.
Wenn schon Zölle, dann also gleichermaßen auf Rohstoffe und fertige Produkte. Dafür weibelt ABB-Chef Spieshofer in Washington an oberster Stelle beim Handelsminister und beim Finanzminister.
Ich war vor einigen Wochen in Washington und habe auch mit Wilbur Ross und Nugent dort darüber gesprochen und habe dargestellt, wie wir die Situation sehen.
Und er sei dabei auf offene Ohren gestoßen. Die großen Investitionen in den USA haben offenbar dazu geführt, dass die ABB dort auch angehört wird.
Und ich hoffe, dass die offenen Ohren dann auch zu den richtigen Maßnahmen führen, dass wir schnell wieder zur Sicherheit kommen und uns unser Geschäft kümmern können.
Und wenn nicht, dann müsse man reagieren. Raus aus den USA, in anderen Ländern produzieren.
Das würde bedeuten, dass die Beschäftigung von USA in andere Standorte abwandert. Und das haben wir versucht, dem Handelsminister und dem Finanzminister klar darzustellen, dass das eigentlich nicht im Sinne der amerikanischen Regierung sein kann.
Ein Stellenabbau sei aber die letzte Maßnahme.
Wir tun alles, um dies zu verhindern, weil wir natürlich sehr, sehr gerne unsere hochqualifizierten Mitarbeiter in den USA dafür einsetzen würden, dass wir das Wachstum weiter vorantreiben.
Wie stark das Wachstum im wichtigsten Markt der ABB weitergeht, hängt damit am Verhandlungsgeschick und der Lobbyarbeit des Chefs und seiner Entourage ab. So wie auch tausende Arbeitsplätze in den USA davon abhängen.
Samuel Emch. Der Schweizer Industriekonzern hat heute Morgen übrigens deutlich steigende Auftragseingänge und Gewinnzahlen für das zweite Quartal präsentiert. Ägypten will die Palästinenserorganisationen Fatah und Hamas in der jetzigen Krisenzeit wieder zusammenbringen. Die Hälfte des Plans ist aufgegangen. Von A wie Aal bis Z wie Zander. Wir vergeuden die Ressource Fisch haarsträubend. Und heute vor 30 Jahren.
Ich bin gekommen in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch.
Bruce Springsteen spielt und spielt die DDR-Regierung quasi an die Wand, bis diese bröckelt. Zuerst aber in die Gegenwart und in den Kanton Basel-Land. Es ist eine Ohrfeige für die Regierung von Basel-Land. Sie habe einen öffentlichen Auftrag genau auf eine Firma zugeschnitten. Eine Firma, die dem kantonalen Gewerbeverband nahesteht. Die Nähe der Regierung zum kantonalen Gewerbeverband steht nicht zum ersten Mal in der Kritik. Patrick Künzle.
Wer in Basel-Land sein Haus isoliert oder die Fenster saniert, kann einen finanziellen Zustupf vom Kanton beantragen. Diese Gesuche bearbeitet nicht der Kanton selber, sondern eine private Firma. Bis jetzt war das eine Tochterfirma der Wirtschaftskammer des kantonalen Gewerbeverbandes, so wollte es die Baselbieter Regierung. Letztes Jahr wurde dieser Auftrag dann, auf politischen Druck hin, erstmals öffentlich ausgeschrieben. Doch wiederum erhielt die Tochterfirma des Gewerbeverbandes den Zuschlag. Dagegen legte aber ein Mitbewerber Beschwerde ein und erhielt nun vom Kantonsgericht Recht. Das Gericht äußerte einen schwerwiegenden Verdacht. Die zuständige Baudirektion von FDP-Regierungsrätin Sabine Pecoraro habe die Ausschreibung so gestaltet, dass einzig die Tochterfirma des Gewerbeverbandes die Kriterien habe erfüllen können. Das Gericht sprach wiederholt von willkürlichen Kriterien, nach denen die Vergabe erfolgt sei. Dieses Urteil hat politische Sprengkraft im Kanton Basel-Land. Schon seit längerer Zeit kritisieren linke Parteien den bürgerlich dominierten Regierungsrat. Er sei zu eng mit dem Gewerbeverband verbandelt, die Regierung lasse sich von ihm instrumentalisieren. Der Gewerbeverband finanzierte in der Vergangenheit denn auch die Wahlkämpfe der bürgerlichen Kandidatinnen und Kandidaten mit. Das Gerichtsurteil bestätigt, dass die Bande zwischen Regierung und Gewerbeverband zumindest in einem konkreten Fall tatsächlich unzulässig eng waren. Die vom Gericht scharf kritisierte Baselbieter Baudirektion und die zuständige Regierungsrätin wollen sich heute nicht zum Urteil äußern. Man warte die schriftliche Urteilsbegründung ab.
Die Palästinenser stecken nicht in einer, sondern gleich in mehreren Sackgassen. In Gaza herrschen Gewalt und Not. Israel hat mit einer neuen Militäroffensive gedroht, falls die Hamas mit der Gewalt gegen Israel nicht aufhört. Und in der Situation reden die palästinensischen Politiker kaum miteinander. Dabei wäre das genau jetzt dringend nötig. Ein eigener Staat ist in weite Ferne gerückt und Palästinenser-Präsident Abbas ist angeschlagen. Die Zukunft ist ungewiss. Angesichts dieser Lage übt Ägypten derzeit großen Druck auf die beiden Palästinenserparteien aus, sich zu versöhnen. Gestern Abend hat Hamas einen ägyptischen Versöhnungsvorschlag angenommen, Nun wartet man auf die Antwort der Fatah. Aber selbst wenn sich Hamas und Fatah versöhnen, die Positionen der beiden sind meilenweit entfernt. Nahost-Korrespondentin Susan Brunner.
Unglaublich, wie robust der Palästinenser-Präsident doch sei, staunt dessen Parteikollege Abbas Zaki vom Zentralkomitee der Fatah. «41,5 Grad Fieber habe Mahmoud Abbas gehabt, aber jetzt gehe es ihm Gott sei Dank wieder gut. Ein 83-Jähriger, der so hohes Fieber überstehe, könne 304 Jahre alt werden.» Klar, dass die Fatah sage, es gehe ihrem Präsidenten blendend, tönt es aus der Ecke der Hamas, die mit der Fatah-Partei verkracht ist. Er glaube nicht, dass die Fatah die Wahrheit über Abbas Gesundheitszustand sage. Sagt Abdel Jabbar Fokaha. Er ist gewählter Parlamentsabgeordneter, politisiert auf der Linie der radikal-islamischen Hamas. Da diese im Westjordanland, wo Abbas und seine Fatah regieren, verboten ist und für Israel eine Terrororganisation, muss er sich offiziell als Parteiloser ausgeben. Und weil Hamas verboten ist, verbrachte er insgesamt mehr als 7 der 12 Jahre seit seiner Wahl im Gefängnis. Nun sitzt er in seinem Büro in Ramallah und beklagt sich über die Spaltung der Palästinenser. Dafür macht er Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas und seine Fatah verantwortlich. Eine Versöhnung der beiden Parteien knüpft der Hamas-Mann aber an 2 Bedingungen. Die Fatah müsse endlich aufhören, so eng mit den Israelis und den Amerikanern zu arbeiten, denn das bringe die Palästinenser nicht weiter. Sie wollten die israelische Besatzung loswerden und dafür müsse eine palästinensische Führung kämpfen. Ändere sich Fatah nicht, gebe es keine Versöhnung mit Hamas. Der weißhaarige Abbas Zaki vom Zentralkomitee der Fatah sitzt in seinem Büro im Zentrum von Ramallah. Über seinem Pult hängen die Fotos der beiden ersten Palästinenserpräsidenten, Yasser Arafat und Mahmoud Abbas. Auf die Forderungen aus der Hamas-Ecke reagiert er, indem er auf das Bild von Abbas zeigt. Und zunächst redet er, als würde er die Kritik der Hamas an ihm verstehen. Kein palästinensischer Staat, keine Stabilität, kein Frieden. Eine Ohrfeige nach der anderen habe Mahmoud Abbas von der internationalen Gemeinschaft kassiert. Und inzwischen habe Abbas selbst eingesehen, nichts hätten sie gebracht, die jahrelangen Verhandlungen, die vielen UNO-Resolutionen. Und trotzdem glaube er noch an einen Frieden, der ohne Gewalt zu erreichen sei. Darf man Gewalt einsetzen, um seine Ziele zu erreichen? Diese Frage entzweit die palästinensische Führung wie keine andere. Von Gewaltverzicht will der Hamas-nahe Parlamentsabgeordnete nichts wissen und verweist auf die Gewalt Israels in Gaza. Wer von Frieden rede, solle man nach Gaza schauen. Eine Diskussion zwischen der Fatah und der Hamas finde kaum statt. Und wie soll es weitergehen nach Mahmoud Abbas? Der Fatah-Funktionär verweist auf Wahlen. Nur, bei den letzten Wahlen vor mehr als 12 Jahren gewannen Kandidaten der Hamas, auch im Westjordanland. Und prompt verbot Fatah die Siegerpartei. Darauf angesprochen begründet der Fatah-Funktionär den Hamas-Sieg von damals mit innerparteilichen Streitereien bei der Fatah. Und auf der anderen Seite sieht Abdel Jabbar Fokaha schwarz für die Zukunft der Palästinenser. Die Hamas sieht schwarz, die Fatah grau. Nicht einmal die Farbe der Zukunft sehen beide gleich. Der Fatah-Funktionär Abbas Zaki gesteht aber immerhin ein, die Zukunft werde schwierig. Und in einem Punkt ähneln sich die beiden Politiker sehr. Sie haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Mit den Israelis, mit den USA und miteinander.
Der Bericht von Nahost-Korrespondentin Susan Brunner im Rendezvous. Wie häufig essen Sie eigentlich Fisch? Und im Vergleich zu früher? Tatsache ist, weltweit kommt immer mehr Fisch auf den Tisch, so viel wie nie zuvor. Und weil die Meere zunehmend überfischt sind, stammt inzwischen die Hälfte der Fische, die wir essen, aus Zuchten. Das Schlimmste an der Geschichte ist aber, jeder dritte gefangene Fisch landet gar nie auf unserem Teller. Was läuft da falsch? Fredrik Steiger hat Antworten.
Die Menschheit nutze die Ozeane nicht nur, sie übernutze sie und gefährde damit ihr wichtigstes Biotop, sagt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres.
The sea keeps us alive. Maybe we should change its name from planet Earth to planet Water.
Wir leben vom Meer. Im Grunde sollte man nicht vom Planeten Erde, sondern vom Planeten Wasser sprechen, meint er. Trotz dieser Erkenntnis werde die Lage nicht besser, sondern schlechter.
The situation is getting worse.
Ein zentrales Problem, die Überfischung der Meere. Erstens wächst die Weltbevölkerung immer noch rapide. Zweitens hat sich der Pro-Kopf-Konsum an Fisch von 1960 bis heute verdoppelt. Von 10 Kilo jedes Jahr auf 20 Kilo. Laut der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, FAO, wird sich dieser Trend fortsetzen. Denn je wohlhabender die Menschen werden, umso mehr Fisch und Fleisch essen sie. 170 Millionen Tonnen Fisch sind es derzeit jedes Jahr. Nur noch gut die Hälfte davon wird im Meer gefangen. 45% stammen bereits aus Fischzuchten. Dennoch ist ein Drittel des heutigen Fischfangs nicht nachhaltig. Die Meere werden also überfischt. Dramatisch ist die Lage in europäischen Meeren, im Mittelmeer und im Schwarzen Meer. Zwar werde versucht, die Fischbestände wieder aufzubauen mit Fangverboten, Schutzzonen und Schonzeiten, sagt John Ryder, bei der FAO Direktor der Abteilung Fischmarkt und Fischhandel.
The positive signs are that there's lots of concerted efforts now on towards rebuilding stocks.
Bloß ein Patentrezept fehle.
Clearly there's no magic bullet to reversing that.
Die UNO-Behörde will deshalb zusätzlich an einer anderen Stelle ansetzen. Von den jährlich gefangenen und gezüchteten Fischen landen nämlich nur 65% auf unseren Tellern, der Rest wird verschwendet. Von der Lösung dieses Problems hänge auch ab, ob sich der Hunger in der Welt besiegen lasse.
It is therefore a significant problem. It has obviously ramifications for goals of ending hunger.
Der Fischverlust hat viele Ursachen. Es beginnt beim Fang selbst, wo je nach Fangart Tiere getötet werden, die der Mensch gar nicht verzehren will. Andere Fische werden zermanscht, sodass man sie nicht mehr verkaufen kann. Auch beim umstrittenen Elektrofischfang gibt es große Verluste. Zwar ist das Elektrofischen vielerorts genauso wie der Fang mit Sprengstoff oder Gift verboten, bloß Verbote werden missachtet und es gibt sogar legale Ausnahmen. Auch später an Land sind die Verluste enorm. Tonnenweise wird Fisch vernichtet, weil Haltbarkeitsfristen ablaufen, ein Zeichen von Marktversagen. Noch viel grösser ist die Verschwendung in Entwicklungsländern. Oft fehlt die Erfahrung im Umgang mit Fischprodukten, noch häufiger aber die Infrastruktur. Kühlketten haben Lücken, Stromausfälle sind häufig, es mangelt an Hygiene.
It's more of a developing country issue where the infrastructure is not what it needs to be.
Auch hier meint FAO-Mann John Ryder.
It's a complex situation. If there was a simple solution, it would have been done decades ago.
Gäbe es eine Universallösung, hätte man sie schon vor Jahrzehnten angewendet. Doch offenkundig ist, die Welt kann sich einen derart verschwenderischen Umgang mit dem hochwertigen, aber zunehmend knappen Lebensmittel Fisch nicht leisten.
Das ging unter die Haut, nicht nur musikalisch, sondern auch politisch. Heute vor 30 Jahren, am 19. Juli 1988, spielte Bruce Springsteen in Ost-Berlin. Es war sein größtes Konzert überhaupt und der Höhepunkt eines Konzertsommers, mit dem die sozialistische Einheitsregierung die ostdeutsche Jugend zufriedenstellen wollte. Denn die Mauer stand noch und es war Kalter Krieg. Doch das Kalkül der DDR-Regierung ging nicht auf. Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
1968, das ist quälend lange 50 Jahre her. 1988 erst 30. Und das hier ist auf den Tag genau vor 30 Jahren passiert. 19. Juli 1988. Der Boss himself tritt in Berlin auf.
Nice to be in East Berlin.
Bruce Springsteen in Ost-Berlin, in der DDR, im Kalten Krieg. Es war ein ganz verrücktes Konzert. Mit schätzungsweise über 200.000 Zuschauern war es das größte Rockkonzert in der Geschichte der DDR und das größte Konzert von Bruce Springsteen überhaupt.
Ich und die halbe Jugend der DDR war dort,
sagt Frank Ebert, damals 18 Jahre jung, heute Mitarbeiter im Archiv der DDR-Opposition. Hunderttausende DDR-Jugendliche sangen «Born in the USA». Und dann waren da noch die vielen US-Fahnen in der Menge. Der berühmte Ostberliner Fotograf Harald Hauswald hat damals ein eindrückliches Bild einer dieser bettlakengroßen Amerika-Fahnen in der Menge geschossen. Und er weiß,
wenn sie mit dem Ding über den Alexanderplatz gerannt wären, wäre 2 Jahre Knast gewesen normalerweise. Und bei so einem Konzert konnten sie dann enthemmt da, weiß ich nicht, so ein 2 Meter großes Ding schwenken.
Bruce Springsteen hielt sogar eine Rede über Mauern und Barrieren.
Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, wie auch Ostberliner. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch.
Was war das? Total verrückt. Kurz zuvor noch unvorstellbar. Frank Ebert.
Das ist ein kurzes Gefühl von Freiheit. Ein ganz kurzes und danach geht man wieder raus. Also ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, wie man dann so nach dem Konzert sind wir dann wieder zurück in Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg muss man sich ja vorstellen, damals grau, kaputt, zerschossen. Also das sah ja aus, als ob der Zweite Weltkrieg gerade beendet ist. Und da war man ganz schnell wieder in der Realität.
Doch 1988, noch im Kalten Krieg, fand in Ost- und Westberlin ein heißer Krieg der Konzerte statt. Im Westen spielten Michael Jackson und Pink Floyd, im Osten Bruce Springsteen, Joe Cocker, Bob Dylan, Depeche Mode. Möglich geworden waren diese Konzerte von Weststars im Osten durch einen Zwischenfall ein Jahr zuvor. 1987 zelebrierten Ost- und Westberlin die 750-Jahr-Feier der Stadt. Und wie immer gab es alles in der geteilten Stadt doppelt. Feste, Konzerte, Anlässe in Ost und West. Als am Pfingsten 87 am Reichstag David Bowie, die Eurythmics und Genesis vor 70.000 Menschen spielten und rund 1.000 jugendliche Fans aus dem Osten wenigstens ein Ohr voll davon mitnehmen wollten und zur Mauer drängten, wurden sie von der Stasi abgedrängt. Um künftig einen möglichen systemgefährdenden Sturm der Mauer zu verhindern, organisierte die DDR 1988 selbst Rockkonzerte, zeitgleich mit dem Westen, weit weg von der Mauer. Es war der Versuch, die verlorene Jugend wiederzugewinnen. Bruce Springsteen beispielsweise spielte in der Radrennbahn Weißensee am 19. Juli 1988. Conny Günther war damals Dolmetscherin für die Künstleragentur der DDR und übersetzte für Bruce Springsteen. Sie erinnert sich, wie sie aufgeregt auf Springsteen in der Lobby des Grand Hotels Berlin wartete.
Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe hier gewartet, also ganz aufgeregt. Ich sollte eine Stadtrundfahrt, 1 Stunde mit Bruce Springsteen machen. Und ich habe hier gewartet, im Prinzip an der gleichen Stelle, wie ich jetzt hier sitze. Und dann kam er hier die Treppe runter mit seiner damaligen, ja, ganz frischen Geliebten, muss man sagen, Patti Scalfia, die Sängerin der E Street Band. Die waren frisch zusammen und kamen hier auch händchenhaltend runter. Und ja, und es stand da auf einmal vor mir.
Vor 30 Jahren Bruce Springsteen in der DDR. Ilko Sascha Kowalczuk, damals mit 21 am Springsteen-Konzert und heute einer der renommiertesten Historiker der DDR, bringt es auf den Punkt.
Nach dem Konzert hatte man nur einen einzigen Wunsch, immer und immer wieder solche Konzerte zu erleben. Und wenn die nicht zu mir kommen, dann muss ich eben zu denen fahren. Das ist gewissermaßen der Beginn, dass die Mauer bröckelt.
Die Mauer ist zwar nicht durch die Kraft der Dezibel von Bruce Springsteen gefallen, das passierte später. Aber die Konzerte waren ein Phänomen für den in jeder Beziehung bröckelnden Zustand des Landes. Man wusste nicht, was passieren würde, aber ein Fenster war aufgestoßen und ein frischer Windzug wirbelte den Staub der DDR auf.
Peter Vögeli. 1:1, Rendezvous mit der Welt. Heute mit dem größten Armutsviertel Nairobis, mit Kibera, das lange als größtes Armutsviertel Afrikas galt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen des Mittags mit Rebecca Villiger.
Die EU-Kommission hat gegen seinen Mitgliedstaat Ungarn Klage beim Gerichtshof der Europäischen Union eingereicht. Grund dafür seien die Asyl- und Rückführungsvorschriften Ungarns, die nicht mit EU-Recht vereinbar seien, teilt die EU-Kommission mit. Noch nie zuvor wurde weltweit derart viel Fisch verzehrt wie heute. Immer mehr Meere sind völlig überfischt. Aber nur 2/3 der gefangenen und gezüchteten Fische wird auch wirklich gegessen. Der Rest geht verloren, kritisiert die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Achtung beim Feuermachen im Freien. 19 Kantone ermahnen die Bevölkerung zur Vorsicht. Ein absolutes Feuerverbot im Freien gibt es in den Kantonen Tessin, Wallis sowie in Teilen des Kantons Graubünden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.